auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Alexander Zverev und Novak Djokovic sind die beiden letzten Halbfinalisten im Einzel der ATP Finals 2018. Alexander Zverev gewann gegen John Isner in zwei Sätzen. Damit war das letzte Einzel zwischen Novak Djokovic und Marin Cilic bedeutungslos. Djokovic gewann auch das in zwei Sätzen. Das über die letzten beiden Matches dieser Vorrunde und über die beiden Halbfinals, die wir morgen erleben werden, darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einem neuen Daily London Calling hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Jo, hallo Andreas.
Philipp, wir haben letztes Jahr diese quasi Parallele gehabt mit Jack Sock und Alexander Zverev. Zverev hatte letztes Jahr auch gegen Federer im zweiten Match verloren, war aber dann sehr selbstbewusst rangegangen an die ganze Geschichte, hatte dann gegen Jack Sock verloren. Dieses Mal hatte er gegen John Isner eine ähnliche bzw. die gleiche Voraussetzung. Er musste das Match gewinnen, hatte 1-1 Matches und hat am Ende das Spiel mit 7-6 und 6-3 gewonnen und das auf beeindruckende Art und Weise, vor allen Dingen, weil er einen besseren Aufschlag als John Isner hatte. Und das sagt man relativ selten.
Das stimmt natürlich. Ich meine, John Isner, ich glaube, da müssen wir jetzt kein großes Drumherum machen, ist der beste Aufschläger der Welt. Heute wurde ja auch während der Live-Kommentierung immer wieder dieser Artikel aus der New York Times aufgegriffen, in dem irgendwie 40 Experten und Expertinnen gefragt werden, einmal alle, glaube ich, 3 oder 4 Jahre, wer denn die besten Schläge im Herren- und im Damentennis hat. Und Isner hat ganz klar mit großem Vorsprung dort die Aufschlagskategorie für sich entschieden. Ich glaube, Zverev kam da noch gar nicht drin vor. Aber sollte er in den nächsten 4 Jahren die Hoffnung erfüllen, die in ihn gesteckt werden, dann wird er höchstwahrscheinlich in dieser Kategorie vorkommen. Denn er hat heute gezeigt, welche wichtige Grundlage das für sein Spiel sein kann und welches wohl auch legen wird. Und das Interessante war einfach, Isner war ziemlich hopp oder top, nicht nur beim Aufschlag, sondern auch beim Return. Die Quote gerade im ersten Satz beim Aufschlag war nicht so hoch bei Isner. Bei den Returns hat er mehr Fehler drin gehabt als ein Alexander Zverev. Dafür war auch absolut spektakuläre Schläge drin gehabt. Also ich meine, manche der Returns kamen wahrscheinlich locker mit 150, 160 km/h übers Netz. Was Zverev aber gemacht hat, er hat konstanter gespielt, er hat konstanter aufgeschlagen, er hat mehr Asse geschlagen im ersten Satz, er hat die beste Bälle wunderbar verteilt, hat Isner wenig, wenig Chance gegeben, genau zu erraten, wo die Aufschläge hingehen würden. Und das war eine sehr, ich würde mal sagen, sehr reife Leistung, die er dort gebracht hat.
Er hat am Ende mit 75% erster Aufschläge aufgeschlagen. Er hatte gegen Djokovic schon im ersten Satz wirklich gut aufgeschlagen und auch da kam Djokovic nicht ran. Erst beim 4-5, als Zverev dann zum 5-5 hätte ausgleichen können, nachdem er 3 Breakbälle im vorigen Aufschlagspiel hatte, aber bis dahin hat er auch aufgeschlagen. Der Aufschlag ist in dieser Woche eine ganz klare Stärke von Alexander Zverev. 75% habe ich gesagt, die Quote, 85% der Punkte hat er da gemacht und vor allen Dingen die vielleicht entscheidende Situation dieses Matches, als er im ersten Satz bei Satzball für John Isner in dem einzigen Aufschlagspiel, wo er ein bisschen gewackelt hat, bei 5-6, den Satzball mit einem Ass abgewehrt hat. Das hat auch so ein bisschen neue Nervenstärke gezeigt, weil in den letzten Jahren hat er solche Matches dann auch gerne mal gehabt, wo er dann, ja, zum Beispiel einen schwachen zweiten Aufschlag hatte, der Gegner hat den Return reingebracht. Heute hat er sich davon überhaupt nicht beirren lassen und ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, er ist on a mission. Heute war er einfach sehr, sehr präsent und sehr stark.
Ja, das Interessante hier war, Isner hatte sich diesen Satzball auf spektakuläre Art und Weise erspielt. Das war jetzt nicht einfach irgendwie ein Glücksschuss gewesen, sondern John Isner hatte die Rallye gut vorbereitet und hat das dann mit der Vorhand abgeschlossen. Und davon würden sich wahrscheinlich die allermeisten beeindrucken lassen. Aber die ganz wenigen, die es nicht tun, und da fallen einem dann natürlich so ein bisschen die Nadals, Federers und Djokovics dieser Welt ein, die wissen das dann abzuwehren. Und Zverev hat es auch abgewehrt. Mit einem Aufschlag, an den ich mich immer noch gut erinnere, wirklich ein sehr präziser Aufschlag nach außen. Perfekt gepasst. Isner hat ein bisschen gegrinst, weil er wahrscheinlich gerade realisiert hatte, jo, das passiert andersrum natürlich wahrscheinlich irgendwie dreimal in der Woche, dass jemand gegen mich eine tolle Rallye landet und dann gehe ich einfach dahin und wehre den ab. Und dann war es ja auch noch ein sehr enger Tiebreak, den Zverev für sich entschieden hat. Er hatte schnell einen Mini-Break, hat es dann aber nochmal abgegeben. Isner war gleichwertig. Da müssen wir jetzt auch nicht groß drum rumreden bis zum 5-5. Aber dann hat Zverev angezogen und dann im zweiten Satz war er dann sowieso der bessere Spieler.
Ja, er war der bessere Spieler. Im zweiten Satz hatte das Match dann relativ klar gewonnen und hat dann dieses Match mit 7 zu 6 und 6 zu 3 gewonnen und er hat das Halbfinale erreicht. Wir können es ja mal einordnen. Er hat in der Pressekonferenz gesagt, auf die Frage hin, wie er diesen Halbfinaleinzug einordnet, hat er gesagt, das ist keine Frage für mich jetzt, das ist eine Frage für nach dem Turnier. Ich bin hier, um dann auch zu gewinnen und ich möchte morgen auch gegen Roger Federer gewinnen. Deswegen ist das für mich hier jetzt im Moment keine Frage, die ich beantworten kann. Wir können es ja einordnen, wir können ja mal für ihn für einen antworten. Er hat sich in diesem Konzert der ganz Großen, hat er sich jetzt einen Platz unter den letzten vier erspielt und er hat ihn sich relativ souverän erspielt. Und das ist, was du gesagt hast, eine reife Leistung, die er in dieser Woche gebracht hat.
Ja, das war eine klassische Zverev-Antwort. Die hören wir auch immer wieder bei Grand-Slam-Turnieren. Und das ist vielleicht auch ein Moment, wo er, ich sag mal, ein bisschen gütiger mit sich selber sein kann, wo er sagen kann, hey, ich habe hier was erreicht, was wenige in ihrer Karriere erreichen werden. Natürlich, ich habe höhere Ansprüche, aber ich bin jetzt eben eingezogen in dieses Halbfinale. Und wir können jetzt, denke ich, auch herausstreichen nach der Gruppenphase aus der schwereren Gruppe. Marin Cilic und John Isner waren gut drauf. Und die beiden zu schlagen, war eine richtig gute Leistung, dass er das geschafft hat. Und ob das jetzt bedeutet, dass er endgültig zum Beispiel auf Grand Slam-Ebene ankommt, wissen wir noch nicht, werden wir sehen. Aber es ist nochmal so ein weiterer Schritt in der Karriere, die er jetzt schon hingelegt hat. Und das ist, dass er auf den Masters-Turnieren noch nicht absolut ebenbürtig einem Djokovic oder einem Federer oder Nadal ist, aber er ist der Spieler direkt dahinter. Er ist die klare Nummer 4 in diesem Konstrukt in den letzten beiden Saisons gewesen. Und da passt es natürlich, dass er bei dem ATP-Event, der unter ähnlichen Voraussetzungen gespielt werden wie diese Masters-Turniere, also viele gute Spieler, auf die man früh treffen kann im Nicht-Grand-Slam-Format, dass er dort ins Halbfinale einzieht. Und er ist in diesem Halbfinale jetzt wahrscheinlich höchstens Favorit Nummer 3 auf den Gesamtsieg, vielleicht sogar nur Favorit Nummer 4. Aber dass er überhaupt dabei ist, reife Leistung, gute Leistung. Man weiß nie bei ihm genau, was das jetzt bedeutet, aber ich glaube, es ist ein Moment, in dem er kurz innehalten kann und sagen kann, vielleicht macht das ja auch, wenn er nicht in der Öffentlichkeit ist, wo er sagen kann, hey, Ziel erreicht und Ziel erreicht, weil ich es geschafft habe, das Ziel zu erreichen. Es war nicht so, dass er da irgendwie über drei Kurven und Umwege reingekommen ist, sondern er hat die beiden Matches gewonnen, die er gewinnen musste. Hat es sogar auf relativ klare Art und Weise gemacht, wenn man jetzt absieht von diesem Fehlstart gegen Marin Cilic. Aber auch da war er der nervenstärkere Spieler. Also eine Leistung zum Zufriedensein. Geht er morgen raus? Schade für ihn. Chancenlos ist er aber auf jeden Fall nicht.
Nein, chancenlos ist er auf jeden Fall nicht. Er hat allerdings in dieser Woche dann auch mehr für Schlagzeilen noch abseits des Courts gesorgt. Nicht in irgendeiner Weise durch Fehlverhalten oder so, sondern er hat Diskussionen angestrengt. Er hat dann wieder häufiger jetzt zum Ausdruck gebracht, dass für ihn die Saison zu lang ist. Und da haben sich dann sehr viele Menschen gemeldet und haben gesagt, ja, es ist ja, er ist ja doch schon in einer sehr exklusiven Situation, dann soll er nicht so viele, nicht so viele Matches, so viele Exhibitions spielen, er kann sich doch die Turniere aussuchen und so. Und da ist er heute nochmal gefragt worden in der Pressekonferenz, genau auf diesen Hinweis, dass ihm Tim Henman auch gesagt hat, Mensch, dann soll er sich die Turniere besser aussuchen, oder auch Roger Federer hat gesagt, er soll sich die Turniere besser aussuchen. Und dann sagte er, nee, das ist anders, ich meine das anders, und das hören wir jetzt hier nochmal gerade.
I haven't played any exhibitions this year. If you call the Laver Cup an exhibition, then yeah, I have played one, but apart from that, I haven't played an exhibition this year. And you know, Roger is older, so he has different rules from the ATP. He can skip two Master Series. He doesn't have to play all the 500 events. I mean, I have to play all the four Grand Slams, I have to play all the nine Masters events, and I have to play four 500 events outside of that. And actually, I have to play a 250 event as well. So it's not about, and I also talked, it's not about the amount of tennis that we play inside of that year. It's the how long we have off, because even, you know, if you're not playing for a week in a tournament, you can't take that week off. You have to be training, you have to be preparing. And my argument is always we don't have time to prepare. I mean, we finish here, we go for a 10-day holiday, then we train for 2 weeks, and then we go to Australia. That's more my thinking behind it, is not, you know, the amount of matches that we play inside of those weeks. It's more about the how much off time we can actually have, because we can't have off time during the season. We can't just say, okay, I'm going to take 2 weeks holidays, I'm going to go to the Maldives in July. That's not how it works. You have to be trained, you have to be prepared. And also, I mean, the physical part, you can't be doing heavy training during a season. And, you know, the off-season is the only time that you have time to prepare yourself. And, I mean, if you ask Novak, I had this conversation with Novak agrees with me. And he's been thinking the same way for the past 10 years, but he's never really talked about it because no other players have. And now that the players are coming through about this subject, he's also more vocal about it. And as I said, we don't have time to prepare ourselves for the body, mental-wise, and also we don't have time to give ourselves rest. And that you can only really do during an off-season, not when there's other turns going on which you're not playing at.
Und? Zverev wurde auch gefragt, wie lange denn die Saison, die perfekte Saison für ihn laufen würde. Auch das hat er beantwortet. Das hören wir hier.
I've done it a few times where I ended my season in Stockholm, and to give myself 2 months for, you know, when I was younger, to build my body. I had 4 weeks of physical and 4 weeks of tennis before the season started. And I think if we get that, that is very, very good for us. Like this now, we get 2 weeks for everything. And, you know, we obviously take some holidays, but we need them. We need the holidays to kind of recover. And having 2 weeks to prepare yourself, body and mentally for the new season is not, in my opinion, not enough. And if you ask any coach out there, I don't think, you know, they'll disagree with me.
Ich fand den Ansatzpunkt sehr interessant, wie er argumentiert hat. Vor allen Dingen, was wir auch noch sagen müssen, die Pressekonferenz heute von Zverev war eine sehr, sehr interessante, weil er sehr elaboriert hat über das, was ihm da vorgeworfen worden ist, beziehungsweise was im Raum steht, diese Diskussion. Und ich fand seine Argumentation in Richtung kürzerer Saison, fand ich sehr reif, beziehungsweise fand ich sehr nachvollziehbar. Wie ging es dir?
Naja, also wäre ich jetzt, würde ich jetzt im Marketing-Team von Alexander Zverev arbeiten, dann würde ich ihm heute beide Daumen hoch geben. Ich glaube, er hat da drei kluge Sachen gemacht. Erstmal besetzt er seit ein paar Wochen Thema. Sicherlich ein Thema, hinter dem er auch absolut steht. Aber es kann nie schaden, wenn man auf dem Weg nach oben ist, wenn man sich vielleicht auch als eins der Gesichter des Tennis etablieren will, wenn man da etwas mitbringt. Eine starke Meinung zu einem Thema, was durchaus kontrovers diskutiert wird. Und es ist etwas, was jetzt auch in den kommenden Jahren mit ihm assoziiert werden wird. Genauso hat es Novak Djokovic zum Beispiel früher gemacht. Auch jemand, der sich immer wieder in Belange einmischt. Djokovic wird dann ja interessanterweise auch von einem Zverev erwähnt in dieser Pressekonferenz. Und Zverev lässt es zumindest in der Antwort so erscheinen, als wenn Djokovic unter anderem deswegen jetzt auch ein bisschen mehr auf den Putz haut, weil jemand wie Zverev halt mit ihm nach vorne an die Front geht. Ob das so ist, ist nicht so wichtig. Die Antwort lässt es so erscheinen. Das kann natürlich nicht schaden. Und das Dritte, was auffiel, diese Frage, wann die Saison beendet werden soll, die ist ihm natürlich schon einige Male gestellt worden. Und Alexander Zverev tendiert häufiger in Pressekonferenzen dann dazu, etwas die Augen zu rollen und zu sagen, das habe ich doch schon beantwortet. Aber hier führt er relativ dezidiert mit einem sehr konkreten Beispiel, dem Turnier in Stockholm, aus, warum es oder wie er sich das vorstellen würde. Und das ist jetzt sehr greifbar. Da können sich die Journalisten, Journalistinnen was drunter vorstellen, die Fans was drunter vorstellen. Und selbst wenn er jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Jahren keinen Erfolg damit haben sollte, dann hat er hier sehr klug ein Thema besetzt. Ich meine, wir haben ausführlich darüber gesprochen. Ich glaube, es ist immer eine Frage der Perspektive. Für die Nummer 120 in der Welt ist die Saison nicht lang genug, weil nicht genug Geld verdient werden kann oder nicht genug Geld verdient wird in dieser Position. Für jemand wie Zverev ist sie zu lang. Und das alles unter einen Hut zu bekommen, ist fast unmöglich, aber ich kann es aus seiner Perspektive verstehen. Und wie gesagt, vielleicht ist die Alternative das, was die Damentour macht, hochkarätige Challenger nach dem Ende der regulären WTA- bzw. ATP-Saison zu spielen und den größeren Namen eben länger ausruhen zu lassen. Aber beides unter einen Hut in dem jetzigen Format zu bekommen, wird wahrscheinlich sehr schwer.
Das wird, denke ich, sehr schwer. Wie gesagt, er hat eine Diskussion angestoßen. Es ist ja nicht so, wir haben im Moment keine richtige Lösung dafür und wir brauchen die Lösung auch im Moment nicht. Aber was ich gut fand, beziehungsweise was ich interessant fand, ist, dass er wirklich ein Thema besetzt hat, was du gesagt hast, und dass er durchaus auch mal eine Meinung hervorgerufen hat. Er ist nicht dieser spoiled brat, wie die Engländer sagen, sondern er hat eine Meinung und er vertritt ein Thema und er vertritt ein Thema sehr offensiv und das auch nachhaltig. Und das hat mir persönlich das gefallen.
Ja, es kann natürlich sein, dass jetzt morgen, übermorgen nochmal 3 bis 6 Mal danach gefragt wird. Ja. Und dann ist die Frage, ob er da die Geduld hat, weiterhin darauf zu antworten. So rum ist es korrekt. und das müssen wir mal abwarten, ob ihm das gelingt. Es wäre sicherlich ein kluger Schachzug von ihm, ganz abseits davon, ob er oder wie weit er das Thema jetzt voranbringen will. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Feruf da absolut dahinter steht. Ich kann es auch verstehen, dass er seine 2, 2,5 Monate Pause haben möchte. Es ist halt nur wirklich so, wir haben einige Diskussionen im Tennis sicherlich schon seit 10, 15, 20 Jahren. Und die Länge der Saison gehört dazu. Die WTA hat was gemacht, die ATP hat nichts gemacht, auch weil sie sehr, sehr gut daran verdient. Und da ist es eben für ihn, wenn ihm das Thema am Herzen liegt, nicht unklug, sich da hinzustellen. Weil, sind wir ehrlich, wer ist der Lautsprecher der jüngeren Generation? Er ist es sicherlich. Es kann sein, dass jemand wie Tsitsipas da ein bisschen vom Sonnenlicht ihm in den nächsten 1, 2 Jahren abnehmen wird, wenn er noch erfolgreicher wird, weil Tsitsipas auch eine bisschen andere Persönlichkeit ist. Aber im Moment wird die junge Generation im Herrentennis mit Zverev assoziiert. Und das nicht nur, weil er auf dem Court erfolgreich ist, sondern weil er eben hier auch Meinung bezieht.
Ja, also, da können wir es auch bei belassen bei diesem Thema. Was ich noch ganz interessant fand, war Nachfragen nach Ivan Lendl. Er wurde gefragt zum Beispiel, was würde ihn denn überraschen an Ivan Lendl? Und hat er zum Beispiel gesagt, Mensch, ich habe nicht gewusst, dass er wirklich so ein netter Kerl ist und damit habe ich nicht gerechnet. Und das war eine sehr lustige Antwort. Insgesamt, die Pressekonferenz war heute sehr gut und wurde von allen Journalisten, die da waren sehr dezidiert als positiv empfunden. Und das empfand ich, das war vielleicht dann auch mal ein Schritt in die richtige Richtung von Alexander Zverev. Er macht auf sich aufmerksam und er vertritt das jetzt offensiv und er gibt dann auch nicht den genervten Typen. Bis jetzt nicht. Und das war, fand ich, eine große Steigerung.
Ja, ich glaube, du greifst das Thema ja nochmal mit Paul Häuser auf,
genau,
oder?
Genau.
Im heutigen Interview.
Ja, genau. Wir haben uns auch ein bisschen verquatscht, da muss ich jetzt gleich schon ein bisschen zurückrudern, nicht, aber ich muss jetzt schon mal sagen, Paul und ich haben uns ein bisschen verquatscht. Wir haben noch ein zweites Einzel gehabt heute. Novak Djokovic hat gegen Marin Cilic gespielt. Das war ein Spiel, was ein Dead Rubber war, was nicht mehr von Bedeutung war, aber was im ersten Satz dann auch nochmal richtig gutes Tennis gezeigt hat. 7-6-6-3 hieß es am Ende für Novak Djokovic, der dieses Spiel dann gewonnen hat, alle 3 Matches jetzt in der Vorrunde gewonnen hat und nochmal gezeigt hat, warum er der beste Spieler ist. Aber auch Cilic kann hier, glaube ich, erhobenen Hauptes aus diesem Turnier rausgehen.
Ja, es war sehr lustig, das auch am Stream zu gucken, weil kommentiert wurde von Rob König, dem Dauerkommentator der ATP, wer jemals Tennis-TV geschaut hat, der wird ihn gehört haben. Und Cilic hat zwischendrin extrem gut gespielt und irgendwann brüllte er sein typisches look at that, Marin from 2014 is back. Und dann ging er ab. Und es erinnerte teilweise, die Angriffslust, die Cilic gezeigt hat, erinnerte teilweise an 2014. Die Konstanz auf diesem riesig hohen Niveau war nicht da. Aber man hat gesehen, warum er so ein schweres Matchup ist für jemanden wie Djokovic und wie hoch er eigentlich in seinem Niveau gehen kann. Das erinnerte so ein bisschen an den Cilic, der 2 Grand Slam-Finals in den letzten beiden Jahren erreicht hat und bei dem die Chancen immer noch da sind, dass er ein weiteres erreicht oder sogar einen weiteren Grand Slam erreicht oder dass er einen weiteren Grand Slam gewinnt. Und dann fragt man sich natürlich, okay, wo war das im ersten oder in der zweiten Hälfte des ersten Satzes gegen Zverev? Wäre da nicht sogar doch der Satzgewinn und vielleicht der Matchgewinn möglich gewesen? Am Ende war es nicht so, aber er kann wirklich erhobenen Hauptes gehen und dann vergleicht man das mit jemand wie Nishikori, der hier einen riesigen Sieg gegen Federer eingefahren hat, zumindest einfach auf dem Papier, aber am Ende wirklich so ein bisschen davon schleichen musste und Cilic gewinnt genauso viele Matches und alle blicken drauf und sagen, ja, das war doch eine ordentliche Leistung.
Ja, in der Tat. Novak Djokovic gegen Marin Cilic, wir müssen, glaube ich, nicht mehr viel darüber sprechen, weil, wie gesagt, es war ein bedeutungsloses Match und die beiden haben nochmal den Zuschauern ein ordentliches Spiel geliefert und es waren viele Zuschauer noch da heute Abend. Von daher glaube ich, das ist völlig In Ordnung. Wir werden morgen zwei Halbfinals haben. Das eine ist das von Roger Federer gegen Alexander Zverev und das andere ist das von Novak Djokovic gegen Kevin Anderson. Hier spielen vier sehr selbstbewusste Menschen gegeneinander. Wir haben gestern über Kevin Anderson gesprochen, dass der in diesem gesamten Jahr mit einem riesigen Selbstbewusstsein aufgetreten ist. Alexander Zverev kann nach dem Sieg heute gegen John Isner mit breiter Brust gegen Roger Federer antreten. Roger Federer hat sowieso nicht so die Probleme mit Selbstbewusstsein und Novak Djokovic ist seit ein paar Monaten der beste Spieler der Welt. Eigentlich beste Voraussetzungen für zwei richtig gute Halbfinals morgen.
Ja, irgendwie hoffe ich auf sechs Sätze, das muss ich sagen. Das wäre so ein bisschen, was ich würde sehen wollen. Anderson und Djokovic haben beim Laver Cup ein sehr gutes Match gegeneinander gespielt, was dann Djokovic im Match-Tiebreak für sich entschieden hat. Die ersten beiden Sätze waren wirklich, wirklich hohes Niveau. Das würde ich hoffen, dass es hier wieder passiert, einfach weil Anderson ein Spiel hat, was einen Djokovic ein bisschen entnerven kann, so wie es ein Cilic zum Beispiel auch geschafft hat. Und vor allem würde er einfach attackieren. Er wird sich nicht irritieren lassen von der Defensive von Djokovic. Er wird sich zutrauen, durch eben diese durchzuschlagen, vor allem wenn es ihm gelingt, seinen eigenen Aufschlag zu halten. Und ich gebe ihm eine 20% Chance. Das ist jetzt natürlich nicht so viel und so hoch, aber mehr als wahrscheinlich viele andere hier im Feld hätten. Und dann ist die große Frage, welchen Zverev sehen wir, welchen Federer sehen wir? Das war in Basel recht unterhaltsam. Am Ende hat Federer für sich entschieden. Ich glaube, dass Zverev hier eine ganz gute Chance hat. Allerdings, wenn ein Federer in Höchstform auftaucht und seinen Slice einzusetzen weiß und einen Zverev die ganze Zeit wirklich am Laufen und ein bisschen auch eine Defensive halten kann, dann wird das wahrscheinlich gewinnen. Aber Zverev sah heute gegen Isner so gut aus, dass es ihm durchaus zuzutrauen ist, das Match zu gewinnen.
Ja, das glaube ich nämlich auch, dass er eine Chance hat. Er ist nicht chancenlos, er muss nicht damit gesenkt zum Haupt morgen reingehen in das Match ab 15 Uhr live auf Sky. Wird das dann zu sehen sein, das Match. Wir haben heute auch noch zwei Doppel gehabt, die gespielt haben. Auf der einen Seite war es Lukas Kubot und Marcelo Melo gegen Oliver Marach und Mate Pavic. Man wird sich vielleicht daran erinnern, die beiden Doppel haben 2017 gegeneinander gespielt in Wimbledon. Es war eins der dramatischsten Finals, was es im Herrendoppel je gegeben hat in Wimbledon. 13-11 im fünften Satz ging es damals für Kubot und Melo aus. Marach Pavic haben danach noch ihren Grand Slam gewonnen, aber das war eine dramatische Geschichte damals. Heute war es ein ähnlich gutes Match, aber auch heute haben Lukas Kubot und Marcelo Melo die Oberhand behalten. 7-6, 6-4 hieß es am Ende für die beiden, für aus Polen und Brasilien. Und trotzdem, beide Teams sind ausgeschieden. Marach Pavic hätten unbedingt einen Satz gewinnen müssen, um hier eventuell noch eine Chance zu haben, weiterzukommen. Die beiden Plätze jetzt im Halbfinale haben auf der einen Seite Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut und auf der anderen Seite Mike Bryan und Jack Sock, weil Herbert und Mahut heute beim 6-2, 6-2 nichts haben anbrennen lassen. Mike Bryan und Jack Sock, die waren schon qualifiziert zu dem Zeitpunkt, die haben vielleicht nicht zu 100% gegeben, aber Herbert und Mahut, Herbert hatte ja mit mir gesprochen, hatte gesagt, Mensch, die letzten Jahre, wo wir qualifiziert waren, haben wir nie gut gespielt, jetzt stehen sie im Halbfinale.
Ja, und da sieht man den Unterschied vielleicht auch. Denn Djokovic musste jetzt auch nicht mehr alles aus sich rausholen, gewinnt das Match noch, kann ja auch nicht schaden, die 200 Punkte mitzunehmen. Das hat uns Dominic Thiem gestern nochmal erläutert und die werden ihm in der ganzen nächsten Saison helfen. Für den Mike Bryan und den Jack Sock sind die vielleicht nicht so dringlich, nicht so wichtig und dann gehen vielleicht eben auch nicht 100% rein. Und wenn man jetzt ein bisschen die Klischees bedienen will, dann passt es natürlich auch zu einem Jack Sock, dass da jetzt vielleicht kein 6-3, 6-3 bei rumkommt für Sox-Team, sondern eben für die Gegner.
Ja, also wir haben auch hier die beiden Halbfinalisten und dort haben wir morgen zwei Halbfinals, die sehr interessant sind, wie ich finde. Auf der einen Seite Jamie Murray und Bruno Soares um 12 Uhr gegen Mike Bryan und Jack Sock und um 18 Uhr Herbert und Mahut gegen Cabal und Farah. Das sind auch zwei sehr gute Doppel, vor allen Dingen auf Bryan Sock gegen Jamie Murray und Bruno Soares freue ich mich, vor allen Dingen, weil das vor Federer gegen Zverev stattfindet. Es werden schon viele Leute in der Halle sein, es werden viele Briten in der Halle sein und ich könnte mir vorstellen, dass das morgen eine sehr stimmungsvolle Geschichte wird.
Ja, normalerweise würde man jetzt sagen, Sock und Bryan sind einfach die Favoriten, aber Murray und Soares könnten das Spiel, auch das so ein bisschen tricky Spiel haben, um die beiden sich auszugucken, um eben zu wissen, dass sie das eher in ein Netzmatch verwandeln und die Idee von Sock ist klar, ist ein guter Match, aber die Idee ist, dass er einfach durch seine brutale Vorhand das Ganze zu einem Wettbewerb macht, wer härter und präziser schlagen kann und den gewinnt er natürlich gegen quasi jeden Doppelspieler und Murray Soares sind relativ, Murray ist wahrscheinlich einer der besten Volleyspieler überhaupt auf der Tour. Soares gibt ihm so die diesen super soliden Support außenrum. Und da bin ich eben gespannt, wie Brian und Zock damit umgehen. Und ich würde auch erwarten, dass das eine enge Geschichte wird, wo vielleicht Murray Suarez sogar die Überraschung schaffen können.
Ja, also wir werden es morgen sehen und wir werden natürlich morgen dann auch wieder im Daily London Calling hier auf meinsportpodcast.de darüber berichten. Jetzt haben wir allerdings noch ein Gespräch mit Paul Häuser. Philipp hat es eben schon erwähnt. Ich habe mich heute mit Paul Häuser getroffen. Er ist Kommentator bei Sky, auch für Tennis. Und wir haben mal ein bisschen darüber gesprochen, wie die Wahrnehmung von Alexander Zverev bei Sky ist, was Sky mit Alexander Zverev dann für Quoten hat, ob sie besser sind etc., wie sein Jahr war, beziehungsweise wie aus seiner Sicht das Tennisjahr war. Und dann musste er natürlich dann auch nochmal über die Matches des Jahres von ihm aus sprechen. Das hören wir jetzt und wir haben uns ein bisschen verquatscht. Es tut mir leid, aber es sind etwas mehr als 20 Minuten. Das hören wir jetzt.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund müsste ran schießen.
Unvergessene Emotionen. Da. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens.
Höre jetzt alle Geschichten auf
meinsportpodcast.de.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Paul Häuser von Sky, herzlich willkommen in unserer kleinen, aber feinen Familienshow.
Ja, servus. Es ist mir ein inneres Blumenpflücken.
Das ist sehr schön. Wir waren gerade, beziehungsweise du bist hier als quasi nur Tourist, aber bist ja eigentlich voll im Einsatz. Du warst schon beim Nord-Süd-Gipfel vom Tennismagazin und vom Sportradio 360, du warst in der Big Show dort und jetzt bist du auch bei uns. Du bist ja eigentlich voll im Einsatz hier.
Podcast-Dauereinsatz. Ja, mit Moritz werde ich auch noch podcasten. Das wollen wir jetzt auch mal ein bisschen von der Schlagzahl intensivieren. Sollen wir auch. Das Podcasten spielt jetzt auch bei Sky mittlerweile eine größere Rolle, wie ja auch bei den ganzen Printmedien.
Ja.
Und ja, Nord-Süd-Gipfel auch, große Ehre. Gerald Kleffmann vertreten, der war nicht da. Normalerweise ist ja Kleffmann, Antic und der Jens, genau.
Ja. Du bist zum ersten Mal hier bei den ATP Finals, oder?
Ja.
Wie sind deine ersten Eindrücke jetzt, oder beziehungsweise sind deine Eindrücke hier von den Finals bislang so, was das drumherum angeht? Es wurde viel gesprochen über die Show, die drumherum ist, dass das Ass abgefeiert wird, dass es dieses Phänometer gibt und so weiter. Wie sind deine Eindrücke insgesamt rund um das Turnier?
Ja, ist schon gigantisch. Also die O2 Arena ist einfach sehr beeindruckend und es entsteht da auch eine tolle Stimmung. Ich stelle mir jetzt morgen Halbfinale, Federer, Zverev und dann, also generell natürlich die Federer-Matches sind einfach besonders intensiv und es ist wirklich schon sehr gut gefüllt, muss man auch sagen. Also das gefällt mir wahnsinnig gut und es ist schon ein toller Tempel. Ja, kann gut sein, dass bei mir ist dann einfach noch keine Erschöpfung bis jetzt erreicht.
Ich hab auch keine Erschöpfung.
Ja, also ich kann mir da gut vor, die nächsten Jahre auch in der O2 Arena, ich finde, das ist ein tolles Tourfinale und ich glaube auch, dass die Spieler das sehr, sehr genießen, haben halt auch diesen besonderen Komfort, eigene luxuriöse Kabinen mit allem drum und dran, Dusche, Massagebank und Lounge, ja. Das ist schon toll. Da sehe ich da auch ein schönes Behind-the-Scenes für Sky. Da müssen wir eigentlich auch mal ran, ja. Also das ist klasse, aber viele Spieler sagen ja auch, ja, so ein Wechsel tut dann auch mal gut. Einfach mal so ein bisschen was Frisches, aber da ist halt die Frage, was haben die da alle genau im Kopf? Ja, wohin soll die Reise gehen?
Bis 2020 wird es auf jeden Fall noch in London bleiben. Danach ist die Ausschreibung jetzt quasi im Gange. Wir sind gerade bei der Alexander Zverev PK gewesen. Wir haben das Spiel zusammen geschaut, das Match gegen John Isner. Wir haben die PK erlebt und wir haben alle hinterher gesagt, Mensch, so einen Zverev haben wir lange nicht erlebt, gerade so in einer Pressekonferenz. Wie waren deine Eindrücke von ihm jetzt eben?
Ja, sehr eloquent und irgendwie sehr präzise auch trotzdem in seinen Antworten. Irgendwie gelöst natürlich nach diesem Sieg, Halbfinale erreicht. Das ist ein großer Schritt für ihn, weil ich glaube, die Niederlage letztes Jahr gegen Jack Sock, die hat ihm schon richtig wehgetan. Da war auch bemerkenswerte PK, wo er wirklich gesagt hat, I choked. Also ich habe versagt. Ja. Und jetzt ist er morgen im Halbfinale, spielt wieder gegen sein großes Idol, gegen Roger Federer. Und sein Auftritt in der PK, also wir haben ja auch schon Auftritte erlebt, wo er so ein bisschen maulfaul war oder auch mal so ein bisschen so ein bisschen gegenüber den Journalisten, warum jetzt schon wieder dieselbe Frage. Und er kann so charmant sein und er kann auch wirklich gut Jokes platzieren. Mhm. Ja, hat dann auch irgendwie so dieses Timing, wo er dann auch ein bisschen wartet und dann so ein bisschen ironisch den Joke platziert. Da hat er mir sehr gut gefallen, vor allem heute auf die Frage zu Ivan Lendl, was ihn da am meisten überrascht hat. Und dann hat er gesagt, ja, dass er ein ganz netter, lässiger Kerl ist. Ja? Ja.
Wir haben ein paar O-Töne jetzt eben schon gespielt, als Philipp und ich über das Match gesprochen haben. Insgesamt, wie gesagt, war das heute ein guter Auftritt und jetzt spielt er gegen Roger Federer. Du kommentierst bei Sky, 1000er Turniere, 500er Turniere, Wimbledon hast du auch gemacht. Wie oft hast du Alexander Zverev dieses Jahr kommentiert?
Boah, muss ich schätzen, ich würde sagen 7-8 Mal so, ja. Also Rotterdam angefangen, Rotterdam war ich gleich dabei. Da war aber früh Schluss dann gegen Seppi. Ja, das war bitter, aber ja, 7-8 Mal würde ich sagen. Ich habe auch schon 2-3 Mal mit ihm so ein Headset-Interview dann nach dem Spiel geführt. Das ist für uns Kommentatoren auch immer ganz spannend, weil dann auch auf einmal heißt es so, jetzt ist der Spieler soweit und man muss dann natürlich knackig die Fragen stellen. Ja, und auch da hatte ich schon sehr, sehr gute Antworten von ihm dann bekommen, die dann so richtig gute Zitate auch geliefert haben. Ja.
Wie würdest du sein Jahr insgesamt bewerten von Alexander Zverev? Er hat jetzt die meisten Siege auf der Tour, seit 56 Siege sind es jetzt. Und trotzdem in der öffentlichen Wahrnehmung, wir sprechen gleich noch über die öffentliche Wahrnehmung auch bei Sky, aber in der öffentlichen Wahrnehmung wird das Jahr als nicht ganz so gut wie das letzte Jahr zum Beispiel empfunden, weil er immer noch nicht bei den Grand Slams den ganz großen Durchbruch gehabt hat, weil er vielleicht nur das eine Masters gewonnen hat, weil er immer mal wieder frühere Niederlagen hatte. Ich habe das Gefühl, dass das Jahr dieses Jahr gar nicht so gut gesehen wird, weil dann ja auch Djokovic dann ein bisschen die Schlagzeilen beherrscht hat, aber er ist unter den Top 5 geblieben und deswegen, das Jahr kann eigentlich gar nicht schwach bewertet werden von ihm.
Stimme ich absolut zu, kann nicht schwach bewertet werden und ja, ich habe auch das Gefühl, dass in der öffentlichen Wahrnehmung da einfach eine viel größere Erwartungshaltung durch das letzte Jahr jetzt entstanden ist und es ist einfach Tennis Deutschland. Wir sind in der Vergangenheit da extrem verwöhnt gewesen und man wünscht sich irgendwo den nächsten Boris Becker, Michael Stich und solche Erfolge, aber die Leistung von Zverev in diesem Jahr für mich enorm beeindruckend, weil jeder weiß es. Es ist so diese klassische Phrase auch. Es ist leicht nach oben zu kommen oder viel leichter nach oben zu kommen, aber es ist so hart, da oben zu bleiben. Und ich glaube, dass er seine Ranking Points da nicht verloren hat, dass er nicht eingebrochen ist, nicht runtergefallen ist und wieder bei den World Tour Finals ist als Nummer 5 der Welt, das ist schon enorm. Also was hat er für eine Sandplatzsaison gespielt? Also die Sandplatzsaison für mich am beeindruckendsten: Finale von Rom gegen Nadal im dritten Satz, Break vorne, dann kam der Regen und dann hat es Nadal natürlich wieder gedreht.
Madrid aber vorher hatte er gewonnen, München eben, hatte er vorher gewonnen.
Also das war ein unglaublicher Lauf und bei den French Open, klar, das waren dann vielleicht 1, 2, 5-Satz-Matches zu viel und dann hat der Körper gestreikt gegen Dominic Thiem, aber das hätte ein Knaller werden können, dieses Viertelfinale gegen Thiem, war es dann nicht, aber beeindruckende Sandplatzsaison und die Grand Slam-Ergebnisse, ja, da muss man natürlich schon schauen, wie entwickelt sich das jetzt weiter, aber der Kollege vom SID, der hier ist, der hat, Kai, der hat mich da nochmal drauf hingewiesen, dass er wirklich ja alle 3 Niederlagen bei den anderen Grand Slam-Turnieren, da hat er 6 Spiele in Folge immer verloren. Mhm. Gegen Jung Chung war es ein 0-6, gegen Gulbis war es ein 0-6 und gegen Kohlschreiber war er vorne im vierten und hat dann auch 6 Spiele in Folge verloren. Das waren schon bittere Niederlagen, aber wie so häufig, wenn du aus solchen Niederlagen dann die richtigen Lehren ziehst, dann kann das für die Zukunft besonders wertvoll sein und darauf setze ich und habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, vor allem Ivan Lendl, über den wir auch noch sprechen, ist da die entscheidende Personalie auch.
Wir werden sicherlich viel über Ivan Lendl in den nächsten Jahren sprechen. Lass uns über Sky sprechen. Ihr habt seit ein paar Jahren die Rechte für Tausender, Wimbledon ja schon auch schon länger, für die 500er Turniere. Was ist mit Alexander Zverev, also was passierte mit Sky, nachdem Alexander Zverev so wirklich groß auf der Bühne aufgekommen ist? Letztes Jahr ging es ja wirklich, war es ja dieses Durchstarten. Was ist da bei euch passiert? Dann auch mit Zuschauerzahlen etc. Gab es den, ich sage jetzt mal, kleinen Hype dann auch bei Sky, dass dann die Matches von Alexander Zverev besonders begutachtet worden sind?
Es gibt auf jeden Fall einen Zverev-Effekt, das ist ganz klar. Also die höchsten Einschaltquoten, das kann ich auf jeden Fall sagen, waren Finale damals Toronto, Montreal war es natürlich, Zverev gegen Federer. Da passt natürlich alles. Das war auch gute Sendezeit, 20 Uhr ja. am Abend. Und Zverev gewinnt dann auch noch. Sein zweiter Masters-Titel war es damals. Das war letzte Saison. Ja, wir haben natürlich viel auf ihn ausgerichtet und wollen den Zuschauer da auch bestmöglich über Zverev immer auf dem Laufenden halten. Kann mir da in der Zukunft auch noch viel vorstellen, dass wir da tollen Content generieren. Und ja, Dominic Thiem dürfen wir auch nicht vergessen. Mhm. Ist für uns auch total wichtig. Und auch einfach ein super, super spannender Spieler und auch guter Typ einfach. Und klar, also dieser Umbruch, der nach und nach passiert, der ist besonders interessant, aber für Sky ist Zverev natürlich dann Zugpferd. Und man hofft auf einen großen Boom. Und ich glaube, da ist dann einfach wieder das Grand Slam Turnier ganz wichtig, dass da so ein ganz großer Durchbruch passiert. Dann scheppert es mal so richtig. Tennis, es sind andere Zeiten. Du kannst es nicht mit dem Fußball vergleichen. Du kannst es auch gar nicht mit früher vergleichen, mit Becker, Stich, als es nur drei Programme gab. Aber ja, ich glaube, wenn Zverev in einem Grand Slam Finale steht, wird die Aufmerksamkeit noch mal mehr steigen. Und zwar, das ist ja immer unfair, auch dieser Vergleich dann mit Angie Kerber. Kerber hat, finde ich, auch schon so einen kleinen, ich will nicht sagen Boom, aber so einen Effekt ausgelöst. Mhm. Aber Zverev hat einfach nochmal eine andere Projektionsfläche auch, wie er sich präsentiert und hat vielleicht dann auch noch mehr Starpotenzial für die Zukunft. Tolle Aussichten.
Starpotenzial, aber habe ich persönlich das Gefühl, nicht unbedingt in Deutschland, weil die Wahrnehmung von Alexander Zverev finde ich persönlich sehr kritisch in Deutschland. Wir haben quasi jedes Ergebnis von Alexander Zverev in diesem Jahr dann auch schon durchgekaut und haben versucht, das zu analysieren und haben versucht, das einzuordnen etc. Ich glaube aber insgesamt ist die Erwartungshaltung erstens an Alexander Zverev eine immens große. Dann sagt man, der choked bei Grand Slam Turnieren, der ist einfach noch nicht so weit. Wenn er die Masters gewinnt, drei Masters, frag mal Milos Raonic, frag mal Gregor Dimitrov nach ihren Masters-Titeln. Da wirst du sehr, sehr viel heiße Luft bekommen. Ich habe das Gefühl, dass die Außenwahrnehmung von Alexander Zverev gerade in Deutschland sehr, sehr kritisch ist. Ich frage mich, warum. Hast du Ansätze?
Ja, ich habe ein paar. Also da spielt vielleicht auch die größte Tageszeitung in Deutschland eine Rolle. Da hatte ich schon das Gefühl, das ist fast eine Kampagne, die da teilweise gegen ihn geritten wurde. Klar, er hat sich da auch nicht glücklich verhalten. Ich erinnere mich da an einen Auftritt in Hamburg, wo dann so ein Doppel so fast halb abgeschenkt wurde mit Mischa Zverev und da gab es Pfiffe und die Davis-Cup-Absage, aber wie ihm das dann immer wieder auch so unter die Nase gerieben wurde und wie das einfach von der größten deutschen Tageszeitung immer wieder in Artikeln in Erinnerung gerufen wurde. Ja, schwierig. Also ich finde, man muss dann einfach das Ganze in Relation sehen. Mhm. Und er ist verdammt jung, er hat Fehler gemacht. Mhm. Wimbledon, der Auftritt mit dem Linienrichter und auch in manchen Pressekonferenzen, das waren schon so Arroganzanfälle, wo man sagt, ja, das ist nicht gut, muss man, muss dann auch thematisiert werden, muss dann auch angesprochen werden. Das ist aber auch noch ein junger Kerl und jetzt haben wir vorhin über die PK geredet, der kann auch anders, der kann auch anders und der wird sich entwickeln. Und irgendwo ist es auch schön, dass er so ein direkter Typ ist, der auch mal polarisiert. Aber ich finde, klar, die Aufmerksamkeit könnte größer sein und man könnte, finde ich, auch noch gezielter seine Stärken, seine Qualitäten hervorheben. Und das hatte ich in den letzten ein, zwei Jahren nicht immer das Gefühl, dass das so gemacht wird.
Er wird ja quasi als Weltstar aufgebaut. Ich glaube, Deutschland ist dann vielleicht auch für sein Management beziehungsweise für ihn dann auch zu klein. Ich glaube auch, dass das viele Menschen sich in Deutschland dann immer noch an das deutschen liebstes Kind im Tennis, den Davis Cup, aufhalten. Zverev hat zum Beispiel gesagt, dass er in Berlin nicht mitspielt, auf Sand, hat dann den Laver Cup gespielt zum Beispiel. Solche Sachen, dass er sich nicht immer gleich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Dann gab es eine bittere Niederlage gegen Steve Darcis, gegen Belgien. Dass das dann immer noch so ein bisschen, darauf zurückfällt, dass man sagt hier, den wollen wir nicht, den haben wir nicht. Goldkettchen, er hat eine sehr polarisierende Erscheinung dann ja auch, dass er sehr extrovertiert dann auch auf dem Platz ist etc. Manchmal rätsel ich da ein wenig, wieso es so kritisch in Deutschland gesehen wird mit Alexander Zverev, weil was du gesagt hast, er ist noch sehr jung und er ist vielleicht noch nicht so der Typ für die ganz wohlfeilen, geschliffenen Sätze und dass er ständig die Deutschlandfahne um den Hals hängen hat. Das sind die Sachen, die mich da sehr beschäftigen.
Ja, ich habe auch gerätselt, wäre es, wenn jetzt Boris Becker zum Beispiel als Supercoach dazugekommen wäre. Was hätte das für einen Effekt gehabt? Das wäre für die Medien ja ein Träumchen gewesen und hätte bestimmt auch da vielleicht nochmal von der Wahrnehmung her einiges beschleunigt. Ja, ich glaube, es braucht einen ultimativen Erfolg, so einen ganz großen Durchbruch, dass man ihn so auch ins Herz schließt, weil er hat tolle Komponenten, er hat, finde ich, auf dem Platz eine spannende Mentalität, klar. Er wird nie, das ist, finde ich, sicher, er wird nie ein Roger Federer werden.
Das glaube ich auch nicht.
Das wird er nie, also dieser totale Prince Charming, der auch wirklich immer, egal wann, in der höflichsten Art und Weise, in bester Laune, sich gegenüber den Medien präsentiert, das wird er nicht werden. Und er wird auch nie so geliebt werden, weil bei Federer ist es ja, das hat ja schon gottesartige Züge, wie der da, ja, der wird wirklich hier angehimmelt in London. Und das wird's bei diese bedingungslose Liebe, die wird er so nicht erfahren. Aber er hat große Qualitäten. Ich finde, er hat eine spannende Körpersprache, kann da manchmal sich aufregen und schmeißt den Schläger, aber kann auch gleichzeitig, hat er schon tolle Kämpferqualitäten. Ich habe Matches von ihm gesehen, wo er sich auch aus schwierigen Situationen rausgezogen hat und einfach eine hohe Projektionsfläche. Da ist was los, da passiert was. Das ist einfach einer, an den kann man sich reiben. Und ich glaube, die Next Gen, die möglichen Kontrahenten für die Zukunft, er braucht auch, also wenn er das komplett dominiert, ist auch nicht gut. Er braucht auch so ein paar Gegenspieler und mit einem Stefanos Tsitsipas, Khachanov, Shapovalov, Demenauer, das können tolle Duelle werden, gerade Tsitsipas, das ist ja dann die besondere Konstellation, dass Tsitsipas auch noch von demselben Agenten betreut wird, von Patricio Apoi. Ja, das macht Lust für die Zukunft und da die ATP-Tour hat das einfach clever gemacht, mit Next Gen, die da richtig gezielt aufzubauen und es wird anders werden, nach Roger und Rafa, es wird aber Tennis, muss ich keine Sorgen machen.
Ich glaube auch, dass Tennis in guten Händen ist. Lass uns über dein Jahr 2018 sprechen. Wir haben schon gesagt, du bist Kommentator bei Sky für Tennis, für die 1000er, 500er und auch bei Wimbledon. Was waren so deine Highlights in diesem Jahr? Ich habe den Moritz auch schon drüber gefragt. Er ist ja dann häufiger vor Ort als du. Was waren deine Highlights dieses Jahr?
Mein persönliches Highlight als Kommentator war das Finale von Indian Wells, durfte ich kommentieren. Juan Martín del Potro gegen Roger Federer. Unglaubliches Match, unglaublich intensiv. Federer kurz vorm Sieg und am Ende schafft es Del Potro doch. Und ja, also das hatte alles, das Niveau war immens hoch und habe mich auch für Del Potro einfach wahnsinnig gefreut, wo man einfach, das war wieder so ein Match, wo man auch gesehen hat, wenn der diese Verletzung nicht gehabt hätte, Del Potro wäre, der würde in einem Atemzug mit den Big Four, dann wären es die Big Five mit Del Potro, der hat ja wirklich alles. Also unglaubliches Match, toll, tolle Stimmung auch. Ja, das war für mich jetzt auch so das beste Finale oder beste Match bei der normalen ATP-Tour. Bei den Grand Slams würde ich das Halbfinale von Wimbledon Nadal gegen Djokovic hervorheben, weil das vom Niveau her...
Aber das hast du nicht kommentiert.
Das habe ich nicht kommentiert. Nee, das hat glaube ich, wer hat es kommentiert? Roland Evers. Ja, lief auch im ZDF auch noch. Ja, aber das ist auch ein gutes Beispiel. Einschaltquoten im ZDF. 3 Millionen, glaube ich, dieses Match. Und danach Kerber, genau. Serena, 3 Millionen. Spiel um Platz 3 bei der Fußball-WM. Russland, Belgien, 9 Millionen. Also da sieht man, man muss das alles in Relation setzen. Aber ich glaube, mit Zverev geht man langfristig noch mehr.
Aber persönlich gesehen, jetzt wir sprechen gleich noch über deine Matches des Jahres, persönlich gesehen, bist du mit dem Jahr, was Tennis-Kommentar dann bei Sky angeht, zufrieden?
Ja. Also das macht irre Spaß und ich glaube, da geht für die Zukunft, können wir uns auf so viele Sachen noch freuen. Ja, waren viele, viele Highlights dabei. Diese Headset-Interviews finde ich auch, ist ein toller Service für die Zuschauer. Macht sehr viel Spaß. Noch schöner ist es, wenn Moritz vor Ort ist, finde ich. Da können wir dann noch mehr tolle Interviews, tollen Content von vor Ort anbieten.
Gab es ein Match, wo du dir während des Kommentars gedacht hast, Alter, was muss ich hier mir für eine Bolzerei anschauen?
Ja, man leidet manchmal vielleicht schon mit, wenn man merkt, ein Gegner, ein Spieler ist so weit weg von seiner Normalform. Zverev gegen Seppi in Rotterdam ist so ein Beispiel, wo man gemerkt hat, an dem Tag, da geht heute nichts. Ja? Mhm. Und das gibt's, ja. Das sind halt einfach Menschen, das sind keine Roboter. Und dann gibt es ja wieder so Highlights, ja, wie eben Del Potro gegen Federer oder Federer gegen Djokovic in Paris-Bercy. Das Halbfinale, großartig.
Aber nicht so dieser Moment, wo du gesagt hattest, Leute, bitte beendet es jetzt irgendwie, aber beendet es. Ich kann diesem Graus nicht mehr zuschauen.
Nein, das gab's nie. Ich meine, es gibt schon harte Schichten. Das ist halt so beim Tennis, dadurch, dass das so ein globaler Sport ist, da haben wir manchmal Uhrzeiten. Und ich als Kommentator bin ja dann nicht vor Ort, wenn ich kommentiere. Ich sitze in München, in Unterföhring, in der Kommentatorenkabine und Indian Wells, 9 Stunden Zeitverschiebung, wenn du dann um 5.30 Uhr kommentierst und da merkst du dann schon, boah, jetzt brauche ich hier noch ein bisschen Kaffee und Cola, muss mich noch dopen. Ich hatte aber auch da zu so einer Uhrzeit, kann ich mich erinnern, genau, Andy Murray gegen Marius Kopil. Mhm. Washington.
Ja, super Match.
Ja, super Match.
Morgens um 8.
Und ich war ich war schon, glaube ich, 5 Stunden am Kommentieren, war eigentlich hundemüde, aber dann hat mich das so elektrisiert, nochmal so gepusht und dann weint der Andy Murray nach dem Sieg am Ende auf dem Court.
Und du wolltest mitweinen.
Ja, und du hast gedacht, ja, Wahnsinn, da merkt, ja genau, wegen dem Schlafmangel, ja. Und da merkt man einfach, was der für eine Leidenszeit hinter sich hatte, also und wie viel Herzblut da in diesem Sport steckt bei Andy Murray, ja.
Deine Matches des Jahres. Ich habe die anderen schon gefragt, die ich in dieser Woche zum Interview hatte. Den Florian Herr von TennisTalk.com, dem Moritz. Jetzt frage ich auch dich, was waren deine Matches des Jahres?
Ja, Best of Three, Del Potro, Federer, Indian Wells, Finale.
Besser als Federer Djokovic jetzt in Paris?
Ja, finde ich noch einen Tick besser. Mhm. Noch einen Tick besser, irgendwie von der Intensität, vom Level. Schwierig. Es ist halt immer, ich finde das Matchup Djokovic, Federer ist einfach auch klasse. Das passt einfach. Mhm. Ne? Also wenn die zwei können sich auch so hochschaukeln, ja, ist manchmal schwierig. Ich finde auch zum Beispiel Thiem gegen Nadal, US Open, 5 Satz mit Tiebreak am Ende des 5. Satzes, unglaubliches Match. Aber vielleicht war da auch Nadal, Djokovic, Wimbledon nochmal heftiger, mit auch Matchbällen für beide. Also ja, ganz, ganz schwierig, aber wenn ich mich festlegen muss, sage ich, Nummer 1 bleibt, weil ich es selber auch kommentiert habe, irgendwie Del Potro Federer.
Und Best of 5?
Best of 5, sage ich Nadal Djokovic Wimbledon. Mhm. Genau. Und ja, bei den Ladies für mich Kerber Halep, Halbfinale, Australian Open.
Ja, war ein großartiges Spiel. Das ist wahrscheinlich auch vielen Shortlists sein. Gibt es ein Lieblingsturnier von dir, was du am liebsten kommentierst auf den Turnieren, die ihr anbietet bei Sky?
Ja, muss ich überlegen. Also Wimbledon ist natürlich ganz weit vorne. Klar, das ist der einzige Grand Slam, den wir haben aktuell bei Sky. Und das ist einfach was anderes. Ich kommentiere dann auch gerne wirklich mal die Ladies. Das ist einfach dann, die haben wir halt nicht, die WTA-Tour-Rechte. Und das ist einfach auch toll dann auch mal Damen zu sehen und kommentieren zu dürfen. Ja, Wimbledon sticht schon heraus, aber von den Tausendern, Indian Wells, Miami sind schon besonders, aber ich bin so ein Sandplatz-Fan. Ich bin eigentlich so der Sandplatz-Tiger. Das ist, auf dem Belag bin ich halt selber aufgewachsen und wenn ich mich da entscheiden muss bei den Tausendern, würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich Rom. Also Rom ist
sicherlich ein brillantes Turnier.
Ja.
Schönes Schlusswort, Paul Häuser. Vielen Dank für deine Zeit. Du bist noch bis Montag hier?
Ja, bis Montag hier. Freue mich. Es
viel Spaß
wird noch
dabei.
Herrlich. Ja. Ja,
viel Spaß dabei.
Danke dir.
Ja, das war's dann schon wieder für heute. Vielen Dank, Paul Häuser, an dieser Stelle nochmal. Wir werden auch morgen einen Interviewgast haben und wir werden morgen dann natürlich über die 4 Halbfinals berichten. Ab 13 Uhr deutscher Zeit geht es dann los. Ab 15 Uhr deutscher Zeit Roger Federer gegen Alexander Zverev und ab 21 Uhr dann das andere Match zwischen Kevin Anderson und Novak Djokovic. Wir hoffen, wir drücken uns alle die Daumen für einen schönen Tag morgen, für einen spannenden, hochklassigen Tag und dann werden wir morgen Abend wieder im Daily darüber berichten. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns nach wie vor über gute Bewertungen und oder Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter @chipandcharge oder auf Facebook facebook.com/chipandcharge. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.